Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, das hier ist wohl die größte Wiedervereinigung seit 1990, würde ich sagen. Der beste Podcast aller Zeiten ist zurück in Stammbesetzung. Freue mich wieder bei euch zu sein, Männer. Ich wurde direkt von der Krankenstation aus hier wieder aufs Mutterschiff gebeamt. Und wem ist das zu verdanken? In allererster Linie euren Anwälten, denn die haben mächtig Druck gemacht, ziemlich hartnäckig, die Jungs. Nein, vor allem ist das meinem Hausarzt zu verdanken. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie mich wieder flott gemacht haben. Geht mir wieder einigermaßen gut. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die lieben Genesungswünsche aus der Community. Ganz großartig, also hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das ein oder andere Tränchen ist geflossen, Freudentränchen natürlich. Und wir versuchen uns heute zu bedanken mit einer exquisiten Ausgabe, denn wir haben folgende Themen mitgebracht. GameStop, alles nur Betrug? Die Frage werden wir aufklären. Uber, bald mehr wert als Tesla? Ha, wer hat denn das mitgebracht? Dann die meistgehasste Rallye, jetzt noch einsteigen, da wird uns Sebastian nachher aufklären, was er damit meint. Die Hörerfrage, wie erkennt man Themen bei Themen-ETFs, ob es an der Zeit ist, wieder auszusteigen? Von Mario kommt die Frage. Nebenwerte. Welche Nebenwerte werden jetzt möglicherweise an Kauf? Werden Nebenwerte überhaupt wieder interessant? Die Frage werden wir außerdem klären. Achtung, Thema Nummer 6. Diese Daten sind nicht mehr zuverlässig. Sebastian wird uns auf jeden Fall sagen, welche Daten er meint. Und Bitcoin, da könnte Lars eventuell später neue Allzeithochs ausrufen. Ob er das tatsächlich macht, das werden wir dann sehen. Und wenn ihr wollt, dass wir auch mal eine Hörerfrage von euch beantworten, dann denkt an unsere E-Mail-Adresse. podcast@by-the-dip.de.
Genau.
Lange her. Ich glaube, sie war richtig. Und
du kannst sie noch.
Ich kann sie noch. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich noch gemerkt habe irgendwie. Ich sage euch, Lungenentzündung macht keinen Spaß. Das ist echt schlecht fürs Gehirn und für alle anderen Dinge auch. Aber jetzt klären wir erstmal die Frage. GameStop, alles Betrug? Lars, was meinst du?
Genau, die These kommt ehrlicherweise gar nicht von mir. Die habe ich woanders aufgeschnappt. Denn wir sehen ja, dass der GameStop-Hype momentan anders als im Jahr 2021 erscheint ziemlich schnell wieder vorüber zu sein. Wir waren natürlich bei einer Aktie, die nicht allzu viel wert ist, im einstelligen Bereich. Dann gab es dieses Posting wahrscheinlich von Keith Gill und das wäre der betrügerische Ansatz. Dann ist die Aktie, glaube ich, im Top bis auf 67, 68 Dollar gestiegen. Jetzt ist sie schon wieder bei 27 Dollar oder darunter. Das wissen wir noch nicht, weil wir natürlich nicht die Schlusskurse kennen. Wir nehmen ja hier am Freitagmittag für euch auf. Und die These, die ich hier bekommen habe, weil sich dieser Keith Gill, das ist also, es hätte mir einer gesagt, Rotten Kitty, aber so hieß er nicht. Roaring Kitty, sorry.
Rotten Kitty.
Oder auch Mr. Market oder Mr. Wizard, was er alles für Titel bekommen hat. Der war es also, der diesen GameStop-Hype und dem Fahrwasser sind dann ja auch AMC und BlackBerry mitgeschwommen und so weiter. Der das alles über die Wall Street Bet Gruppe auf Reddit 2021 initiiert hat. Damit ist er am Ende des Tages dann auch vor dem Kongress, gab zumindest mal eine Anhörung. Ich glaube, er ist aber nicht verurteilt worden. Aber er hat sich noch gar nicht wieder gemeldet. Und der betrügerische Aspekt wäre dann, ob nicht jemand anders sich einfach ein Posting von ihm zunutze gemacht hat, ein bisschen mit KI gearbeitet hat und dieses Ding dann raushaut. Ja, denn er selbst hat sich seit langer Zeit nicht gemeldet und das wäre natürlich eine super spannende Frage mal zu klären. Ist das dann eigentlich, wenn du einfach nur ein Bild von jemand anders postet? Ich meine, es wäre ja bei uns auch total einfach. Es gibt bei uns ganz, ganz viele Bilder, irgendwelche Ausschnitte aus YouTube und du postest von ihm etwas, ist das dann eigentlich Betrug? Also so oder so, er hat einen Push losgetreten, da sind zig Millionen bewegt worden, garantiert. Die Aktie ist gestiegen, jetzt wieder deutlich gefallen. Also mein Fazit dazu ist das gleiche, was ich auch schon 2021 hatte. Das ist Casino, das ist Zockerei. Da muss man meines Erachtens nicht mitmachen, wenn überhaupt. Nur dann muss man ganz engmaschig dranbleiben. Denn in der Reise nach Jerusalem darf man nicht den Moment verpassen, wenn die Musik ausgeht. Da musst du wieder aussteigen. Und ich glaube, wir werden hier nicht den Hype 2.0 sehen. Das wird nicht passieren, aber mich würde natürlich sehr interessieren, ob ihr weitere Informationen habt. War er das wirklich selbst oder ist das nur initiiert worden von anderen?
Weitere Infos habe ich jetzt auch nicht, aber ich finde, was ich auch interessant finde, wenn du durchschaust, da wurden ja zeitweise 4 Milliarden Dollar an zusätzlicher Marktkapitalisierung auch geschaffen von jemand, der lange untergetaucht war und dessen Intention, die du ja gar nicht kanntest. Also vielleicht hat er ja mit kurzlaufenden Optionen hier spekuliert oder sich dann Teil rausgeschnitten. Also ich muss sagen, ich frage mich gerade, ob dieses Anstiegs der Stimmung, die wir da haben, ob das jetzt der Beginn wieder von so ja lockerem Geld ist und jetzt geht alles wieder nach oben oder ob bei GameStop dieser Anstieg eher so Revoluzzer-Charakter hatte. Also wie früher, da war es ja wirklich, GameStop war massiv leerverkauft und wir Kleinanleger zeigen es jetzt mal den Großen an der Wall Street und machen die platt. Und der Hedgefonds Melvin Capital, der ist ja dann sogar pleite gegangen. Aber was jetzt dahinter steht, auch mit irgendeinem Bild nur zu posten und auf einmal mobilisierst du wirklich so viel Geld, dass 4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in ein, zwei Tagen entstehen, das finde ich schon krass. Und ich bin aber bei dir, Lars, also da können wir uns nicht reiben am Thema. Das wird kein Hype 2.0, das ist eine Geldvernichtungsmaschine für Privatanleger, vor allem weil die Hedgefonds ja ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also die sind ja nicht mehr so doof wie letztes Mal. Die hatten, ich hatte es in der früheren Ausgabe gesagt, mittlerweile Leute rekrutiert mit Reddit-Accounts und haben im Risk Management Reddit mit drin. Also die sichern sich da ab. Also was da dahinter steckt, ich bin mal gespannt, das wird auf jeden Fall noch eine interessante Untersuchung der Börsenaufsicht nach sich ziehen. Aber ich kann nur abraten, da egal in welche Richtung, ob Long oder Short, irgendwie mitzumachen. Also Timo, du schaffst schon.
Ja, ich denke, dass das keine Geldanlage ist und erst recht keine Altersvorsorge. Ich glaube, da sind wir alle vollkommen in einem Camp. Ich würde da auch nicht mitmachen, aber ich empfinde tatsächlich ein bisschen Sympathie für diese Bewegung, weil ich finde, das ist so, dass das tatsächlich eine legitime Revolte ist, der Kleinen gegenüber den Großen. Und zwar mit den Mitteln, die Großen ja auch anwenden. Weil ich meine, hey, Hedgefonds gehen short. Und ein paar Kleinanleger sagen sich, nö, diese Firma, die hat halt irgendwie, vielleicht hat die keinen ökonomischen Wert, aber die hat einen ideellen Wert. Und deswegen rotten wir uns halt einfach zusammen und sagen, hey, why not? Wir kaufen die jetzt raus und zeigen den Shorties irgendwie den Mittelfinger. Und das finde ich ehrlicherweise ganz cool. Und ehrlicherweise machen das die Großen ja genauso. Die machen das ja genauso. Hier, Carsten Block, Muddy Waters geht auch dauernd ins Fernsehen und sagt, hier, die Firma hat einen Wert von null. Und Ray Dalio hat auch 1 Million Follower auf LinkedIn oder so. Vielleicht ein paar weniger, aber die nutzen ja auch die Medien, um ihre Meinung zu postulieren. Und warum sollen sich dann Kleinanleger nicht auch in irgendeinem Forum zusammenklauben und dann sagen, ja, ey, nee, wir finden, das ist ungerechtfertigt. Oder wenn Elon Musk, bestes Beispiel, wenn der twittert, Dogecoin, ein Clown-Emoji dahinter und das Ding geht dann ab wie eine Rakete, da sagt ja auch keiner, das ist Betrug oder Kursmanipulation. Also insofern, ich würde da niemals mitmachen, so. Aber ich finde, das, was da geschieht, ist definitiv nicht würdig, dass man das irgendwie mit dem Label Betrug oder so
handhabt. Wenn der ideelle Wert reicht, dann möchte ich auch ein IPO. Ich finde, ich habe einen ideellen
definitiv.
Wert.
Definitiv.
Und ihr auch. Also die dann lass uns beide Tipp an die Börse bringen. Ja, was steckt dahinter? Das ist egal. Wir sind einfach, wir haben doch wohl ideelle Werte, wahrscheinlich nur die. Betrug bezog sich natürlich darauf, dass ja irgendjemand am Ende die Zeche bezahlt. Und in diesem Fall, ich habe es gerade nochmal nachgesehen, also die Räuberpistole wäre natürlich perfekt. So wird es nicht sein. Das ist jetzt pure Fantasie. Aber stell dir mal vor, du bist AMC, die ja im Fahrwasser sich auch mehr als verdoppelt haben. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, wahnsinnig schnell haben sie reagiert und haben sich natürlich mit einem höheren Aktienkurs dann Fremdkapital besorgt. Sie wollten 23,3 Millionen Aktien haben sie rausgegeben im Wert von 164 Millionen. Also wie gesagt, wenn es eine ganz düstere Serie wäre, dann wären die Verursacher diejenigen, die sich dann Fremdkapital auf Basis des höheren Aktienkurses besorgt haben. Das will ich nicht in keinster Weise andeuten. Nur, man darf ja bei all dem nicht vergessen, die Privatanleger, wenn es die Privatanleger wären, die hier auch mal profitieren gegen die Hedgefonds, hätte ich gar nichts dagegen. Aber die Privatanleger ziehen sich ja gegenseitig aus. Diesmal waren es ja gar keine Hedgefonds. Es gab keine großen Hedgefonds, die hier aussteigen mussten. Ja, da ist schon was dran.
Also den Punkt kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, wer da mitmacht, ist sich auch im Klaren, dass das jetzt halt genau nicht darum geht, jetzt irgendwie Profit zu machen, sondern es geht, glaube ich, eher darum, ein Statement auf ökonomischer Basis zu setzen.
Glaube ich nicht.
Wahrscheinlich sind da ein paar mit dabei, die dann halt sagen, ja klar, also ich meine, irgendein Trendfolger-Trader wird das wahrscheinlich auch irgendwie mit ausgenutzt haben. Aber hey, du setzt da eigenes Geld an. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und was er mit seinem Geld macht, ist eine eigene Angelegenheit. Und insofern, wenn man bei so etwas mitmacht, dann sollte man, wie gesagt, A, wissen, dass das keine Geldanlage ist, sondern halt etwas anderes, wie auch immer man das irgendwie definiert, eine Revolte, ein Statement, Kampf David gegen Goliath oder wie auch immer. Und B, sollte man halt dann auch wissen, okay, könnte sein, dass halt hier auch ganz viel Geld dann irgendwie weg ist bei mir.
Ganz kurz, Timo, beim ersten Mal vollkommen richtig, da vor der Börse zu kampieren und zu sagen, wir jetzt schaffen wir die Wall Street ab, das war natürlich ein Unterfangen, was durchaus...
Genau, das ist
egal,
das ist die aber Fortsetzung von, wie hießen Bewegung? Die nochmal?
Occupy Wall Street.
Ja, Occupy, alles gut. Genau. Das ist alles besser, als vor der Börse zu campen, definitiv, ja.
Ja, aber diesmal ist es ja, wenn es so wäre, anders. Jemand hätte die Aktien gekauft zu $5 oder $6 mit der Absicht, ich werde dann so ein Bild manipulieren, ist ja alles Spekulation. Ich bringe das raus. Das wird dazu sorgen, dass die breite Community kauft und sagt, endlich ist er zurück, unser Guru. Und denen verkaufe ich dann diese Aktien. Und das ist ganz klar Frontrunning. Und das ist auch nicht, da kommst du nicht nur von einer Kommission, da kommst du auch von Richter. Und das wäre einfach too much.
Ja,
weil da einfach ein...
Und wenn da auch noch ein Hedgefonds hinterstecken würde... Wenn da auch noch ein Hedgefonds hinterstecken würde,
das wäre so lustig. Revenge. Bei denen wäre es aber auch nicht legal. Also insofern.
Ich glaube, du würdest aber
spannend. Ja, klar, den Punkt verstehe ich.
Die Entwicklung ist spannend, aber wenn du sowas durchziehst, wirklich in den USA als Amerikaner, ich nehme mal an, Roaring Kitty sitzt noch in USA und nicht irgendwo offshore auf der Bohrinsel oder auch ein Hedgefonds, der dort ist. Also die Amerikaner kennen da keine Gnade, wenn du den Aktienmarkt so heftig manipulierst. Da wanderst du mal richtig in den Bau. Also deswegen finde ich es auch so spannend, wenn man mal die Konsequenzen durchdenkt, könnte man sagen, okay, da hat jemand Aktien gekauft und taucht wieder auf und macht jetzt hier einen schönen Reibach. Aber wie gesagt, rechtlich gesehen hat das heftigste Auswirkungen. Deswegen bin mal gespannt, was da hinten dahinter steckt. Aber ich glaube, das wird in sich zusammenbrechen. Wir werden da in ein, zwei Wochen nicht mehr davon hören, weil die Sache ist durch. Also von daher, du konntest die Hedgefonds einmal angreifen und die Wall Street. Und das finde ich auch absolut legitim. Ich meine, die Börse ist irgendwo eine Arena. Du kämpfst da wie die Gladiatoren, die einen besser, die anderen schlechter. Und wenn du halt die Hedgefonds damals erwischt hast, dann hast du sie halt erwischt. Aber diesmal steckt da was anderes dahinter, weil du wirst die nicht nochmal irgendwie so mit heruntergelassenen Hosen erwischen. Also doof ist die Branche nicht.
Also in irgendeinem Fiebertraum jetzt die letzten 2,5 Wochen, da habe ich Roaring Kitty zusammen mit Jan Masalek in irgendeinem Nachtclub in Moskau irgendwie gesehen. Keine Ahnung, ob ich mir das zusammen fantasiert habe oder ob das Wirklichkeit war. Vielleicht war
ich denke, es war Wirklichkeit. Es war Wirklichkeit.
Also letzte Nacht habe ich tatsächlich, und das ist jetzt kein Spaß, da habe ich was von der Invest geträumt. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich war ja gar nicht da. Das sind wirklich harte Fieberträume. Egal, gehen wir rüber zu Uber. Nächstes Thema, ja, Lars.
Fiebertraum, Uber, Überleitung.
So bin ich, mit dem Blick bin ich aufgewacht. Mit dem Blick bin ich aufgewacht, Lars. Also, rüber zu Uber. Da könnte man möglicherweise auch sagen, der Junge hat noch Fieber. Weil meine These ist, es könnte passieren, dass Uber in den nächsten 3 bis 4 Jahren Tesla in puncto Marktkapitalisierung überholt. Jetzt muss man mal gucken, Uber hat gerade eine Marktkapitalisierung irgendwas von 130, 140 Milliarden Dollar und Tesla hat roundabout 550 Milliarden Dollar. Also da ist noch ein ordentliches Gap, was man aufholen müsste. Aber mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen gebracht. Also Uber, warum habe ich das Thema auf die Agenda gepackt? Also die haben jetzt relativ schlechte Zahlen gebracht. Aber ich habe in irgendeiner Ausgabe, ich glaube vor 10, 15 Wochen, habe ich das Thema Uber hier schon mal draufgepackt auf die Agenda, weil ich beobachte Uber jetzt ein bisschen länger und tatsächlich finde ich es nicht uninteressant. Die haben jetzt Zahlen gebracht, die wurden relativ schlecht aufgenommen vom Markt, wobei man da sagen muss, also es gab da einen Steuereffekt und der hat dafür gesorgt, dass Earnings per Share auf jeden Fall ordentlich ins Minus gerannt sind. Umsätze sind raufgegangen, operativ ist es raufgegangen, Cashflow ist raufgegangen und die wichtigsten Sparten, also die haben insgesamt drei, aber die zwei wichtigsten Sparten, Mobility und Delivery, die liefern ab. Warum sie diese Frachtsparte da haben, keine Ahnung. Also ich würde als Unternehmen vielleicht nicht als allererstes auf Uber setzen, wenn ich irgendeine wertvolle Ware von A nach B liefern lassen müsste. I don't know, ob das wirklich so funktioniert, we will see. Aber Uber ist eine interessante, das Geschäftsmodell ist ja super, dieses Plattformgeschäftsmodell. Und wenn man jetzt mal reinschaut in die wertvollsten Unternehmen der Welt, Amazon Plattformgeschäftsmodell, Alphabet Plattformgeschäftsmodell, Microsoft zum Teil Plattformgeschäftsmodell, Apple zum Teil Plattformgeschäftsmodell, Amazon, Alphabet, ja, wer von den Großen hat es denn noch? Meta, definitiv, Meta Plattformgeschäftsmodell. Und das kann man natürlich super skalieren. Und die sind gerade dabei, Uber das Ganze global auszurollen. Also globale Expansion läuft. Das ist wahrscheinlich in einigen Märkten nicht so ganz easy peasy da reinzukommen, weil es halt auch einen Haufen lokale Wettbewerber tatsächlich gibt, die dann halt relativ klein sind. Aber gutes Beispiel, auf Malta gibt's Uber und dann gibt es irgendwie noch so einen lokalen Wettbewerber, der irgendwie 99% des Markts irgendwie abdeckt. Also ich habe da mit so ein paar Leuten gesprochen. Und Tesla, ja, Tesla. Ich finde, Elon Musk wird immer mehr zum Negativfaktor für das Unternehmen. Und deswegen würde ich sagen, die Chance ist zumindest 50-50, dass Uber tatsächlich in ein paar Jahren ein bisschen wertvoller sein könnte als Tesla. Kann natürlich auch so passieren, dass Tesla weiter runterkommt und Uber halt, ja,
aber ein bisschen weiter rauf. Also wenn ich mal darf, kurz, Lars, oder willst du gleich?
Nee, bitte.
Ich habe hier... Ich beschäftige mich auch mit diesen Themen, Timo, aber ich muss sagen, ich sehe es anders. Also was? Ja, Uber hat eine Plattformökonomie. Es hat eine Plattform. Aber das Problem bei Uber sind die Fahrer, weil die kosten halt Geld und die Autos kontrolliert Uber auch nicht. Und ja, Elon Musk ist der große Versprecherkönig.
Aber das ist gut, dann kosten die kein Geld.
Ja, warte mal. Und Elon Musk will ja im August, ich meine, er sagt es seit 10 Jahren, sind wir ehrlich, seit 10 Jahren sagt er, es kommt das selbstfahrende Tesla. Aber wenn du diesen Tesla-Idee mal weiterspinnst, dass die wirklich irgendwann selber fahren und dass den Tesla, den du daheim hast, der dich herumfährt und dann bist du in der Arbeit und wo auch immer, dann geht er in die Tesla-Flotte rein und fährt vielleicht dann selbstständig Leute rum, gemäß dem Uber-Geschäftsmodell, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob Uber da wirklich Tesla hinterherkommt. Ich meine, Uber braucht sich keine Sorgen machen, solange Elon Musk nur Versprechen liefert, den ich einhalten kann. Und wie gesagt, das macht er seit 10 Jahren. Aber ich sehe da fast bei Tesla mehr Potenzial drin, was das angeht, als bei Uber. Weil du brauchst einen Fahrer
und du brauchst ein Auto. Aber Uber kooperiert mit Waymo.
Ja, genau.
Ja, aber Uber kooperiert mit Waymo, also mit Google. Und die fahren in irgendeinem... Ich bin nicht sicher. Ich glaube, in San Francisco fahren auch schon ziemlich viele Waymo-Autos für Uber rum.
Uber hat die Kooperation, da hast du recht. Und Waymo hat 4 US-Städte, wo sie gerade autonom selbstständig herumfahren.
4 US-Städte.
Und Uber hatte vor 3 Jahren oder 4 Jahren ja das ganze Research verkauft zum eigenen Auto. Also Uber macht das nicht mehr, ist deswegen mit Waymo natürlich im Geschäft. Aber das sage ich dir, in dem Moment, wo Waymo mit Unterstützung von Google so weit ist, dass sie in USA in weiteren Städten diesen Service anbieten dürfen, wofür brauchen die Uber? Ich meine, Google ist Google. Google hat alle Daten. Die können auch schnell noch irgendeine App kreieren, dass du dir ein Waymo-Taxi rufst. Also ich bin da, Uber ist so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Tesla und Waymo in meinen Augen.
Aber du kannst dann als Google natürlich auch sagen, wir kaufen einfach Uber, weil bevor wir den ganzen Bums, also die ganze Plattform jetzt wieder selber dahinstellen und aufbauen, da holen wir uns die Technik, da sind ein Haufen Kunden drauf und wir haben gleichzeitig dann direkt mal auch ein Food-Delivery-Geschäft, falls das bis dahin tatsächlich noch weiter gewachsen ist.
Kannst du, aber die Frage ist, ob du Uber halt ins Google-Verse, also in das Universum integrieren kannst oder ob Google schon selber was hat, ist denkbar, aber die werden Uber dann wahrscheinlich aus einer Position der Schwäche eher herauskaufen, als zu sagen, wir nehmen jetzt einen Preis, der Uber bewertet mehr als Tesla. Also ich bin, was Uber angeht, ich war auch noch nie Aktionär, ich beobachte die schon lange, aber irgendwie... Ich habe mir so richtig den Zugang zu denen, weil ich die immer gefährdet sehe von der einen oder anderen Seite.
Okay. Lars?
Also, es wird vielleicht überraschen, aber ich habe zu beiden eigentlich einen anderen Standpunkt.
Sehr gut.
Ich finde beide unter gewissen Aspekten ganz interessant. Ich habe in Tesla nach wie vor, die habe ich ja hier auch vorgestellt, eine Spekulation laufen, weil ich glaube, dass wir zu sehr, ich will dazu auch ein Video machen, um das besser erläutern zu können, weil es länger dauert. Wir sprechen ja ganz oft über fundamentale Bewertungen. Und das ist natürlich für einen Value-Investor auch eine wichtige Botschaft, weil Coca-Cola, wenn sie mal 30% oder 40% höher bewertet sind als im Schnitt, dann spricht das eher dafür, dass es eine Korrektur gibt, weil sie sich immer so ihrem Bewertungsniveau nähern. Bei Wachstumswerten, wahrscheinlich wird Tesla immer teuer sein, aber auch eine Apple ist immer teuer. Gemessen an den, an ihrem Wachstum könntest du auch permanent sagen, ja, eigentlich sind sie zu hoch bewertet. Vielleicht gibt es eine Art von Bewertung, die man halt einem Unternehmen zugesteht. Und man sollte sich nicht zu sehr darauf fixieren, ob die unter klassischen Kennzahlen oder der Analyse dieser Kennzahlen, ob das Unternehmen zu hoch bewertet ist. Und wenn man sich Tesla anschaut, da muss man ja sagen, dass alle Automobilbauer runtergekommen sind. Wir hatten eine Überproduktion, wir hatten diese Elektroautos waren erst ein Boom, es wurde sehr viel verkauft und jetzt kommen sie alle runter. BYD ist runter, Volkswagen sowieso, weil sie keine eindeutige Strategie haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir bei Tesla in so einem zyklischen Tief sind. Jetzt lassen wir mal den Musk-Faktor völlig raus. Und unter dem Aspekt finde ich auch Uber interessant. Ich habe mir bei Uber so eine non-regrettable Position gekauft, also quasi, damit ich die Aktie nicht vergesse. Also eine kleine Position in Uber, die wird nicht ausreichen, um sich darüber zu freuen, wenn sich das Ganze gut entwickelt. Aber ich möchte sie halt weiter beobachten. Ich glaube, dass das Thema autonome Fahren wahrscheinlich noch zu weit hin ist. Aber wenn, wären für mich beide Profiteure. Also Tesla erzählt ja die ganze Zeit, naja, wart mal ab, wenn die autonom fahren, dann und wir dann unsere Software nur noch drauf spielen, das machen sie ja remote, dann geht es durch die Decke und dann ist auch nicht mehr so schlimm, dass die ganzen Mietwagen, also dann ist halt der Lifecycle von so einem Ding sehr, sehr viel länger. Und ich finde bei Uber dieses Plattformgeschäft auch nicht uninteressant. Und bei Uber bin ich tatsächlich rangegangen, weil ich dachte, uninteressanter geht es ja kaum noch. Und dann habe ich es mir mal angesehen und ich habe auch diese klassischen Kritikpunkte wie den Fahrer. Also für die wäre meines Erachtens autonomes Fahren auch sehr spannend, aber sie haben eine riesige Database und ich glaube, allein die wird etwas wert sein. Sie können natürlich in einigen Städten, glaube ich, dürfen sie nicht, weil da die Taxigewerkschaft sich gewehrt hat. Sowas hält meist auch nicht allzu lange. Also ich mache es ja mal kurz, weil das ist im Prinzip etwas, wo man sehr lange drüber reden könnte. Ich habe eine kleine Position in Uber gekauft.
Und eine kleine Position heißt bei Lars Erichsen, dass er jetzt eine Sperrminorität bei denen hat.
aber nur, dass er die Aktie nicht vergisst, hat er gesagt, Timo. Also wenn er die Aktie von Hermes nicht vergessen will, dann kauft er sich eine kleine Position an 2.300 € pro Aktie. Ich finde das schön. Also jeder macht sich die Welt, wie es ihm so gefällt. Das finde ich eine schöne Einstellung.
Bei Hermes kaufe ich mir eine Tuch-Collection. Einfach die neueste Kollektion. Einmal durch, alles, was sie haben, 2024, vergesse ich dann auch nie.
Sehr gut. Gut, guter anderer Ansatz.
Alright. Wollen wir die meistgehasste Rallye direkt hinterher schießen, Sebastian?
Gerne. Ich fange mal an. Ich habe ein Update eigentlich mitgebracht, denn wir hatten im Januar, es war Ende Januar, über China gesprochen. Wir hatten auch im Februar mal kurz über China gesprochen. Und ich hatte ja damals gesagt, dass ich in China investiert bin, dass ich mir einen ETF gekauft habe, auch auf die China A-Shares, also die A-Aktien, die im Inland China an den Börsen notiert sind und eigentlich für Ausländer nicht zugänglich, außer man ist eine große Investmentgesellschaft, die entsprechend die Lizenzen hat von der chinesischen Börsenaufsicht, dass man dort investieren darf. Und damals sah es ja auch für China schlecht aus. Auch jetzt, die Stimmung ist schlecht Richtung China. Das heißt, dieses latente Taiwan-Risiko oder was macht der chinesische Immobilienmarkt und Kapitalabflüsse und. Und das war für mich im Januar und im Februar dann auch so der Grund, warum ich eine Position aufgebaut habe. Keine langfristige, sondern eher eine taktische. Ich sag mal auf 6 bis 12, 18 Monate. Und ich wollte mal allen ein Update geben, weil die Position aktuell gut gelaufen ist. Das heißt, sie ist so um die 10% im Gewinn. In China tut sich auch gerade was. Das heißt, es werden jetzt gerade im Moment große Pakete an Anleihen emittiert in China mit Laufzeiten zwischen 20 und 50 Jahren, um einfach Geld aufzunehmen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Es wird im Sommer entsprechende Wirtschaftsreformen möglicherweise geben. Es gibt ein Abkommen bzw. ein neues Programm innerhalb Chinas, dass man Immobilien aufkauft vom Immobilienmarkt, die ja nicht an den Mann gebracht werden können von Projektentwicklern, die in Schieflage geraten sind. Das heißt, dass man die eher vom Markt nimmt, dass der Preisverfall gestoppt wird. Also es wird viel in China getan und trotzdem ist die Stimmung nach wie vor extrem negativ und ich muss sagen, in dem Moment und diese 10%, die jetzt dieser ETF hat, das ist jetzt für mich nur der Anfang, also ich sehe da eher 50%, vielleicht 100% bei chinesischen Aktien, das wird noch die meistgehasste Rallye werden, unter dem Grund, weil einfach keiner drin ist, weil die meisten in Indien drin sind und deswegen in China momentan kein Kapital ist. Aber wenn hier aufgrund dieser negativen Stimmung und der Maßnahmen, die sich jetzt ergeben durch die Regierung in Peking, wenn da der Nährboden noch besser wird, dann werden wir hier deutliches Anziehen in den Aktienpreisen sehen und in den Kursen. Und deswegen sage ich, ich werde die Position auch in den nächsten Wochen bei Rücksetzern so peu à peu ausbauen, weil da noch viel zu holen sein wird. Interessiert mich mal eure Meinung.
Ja, übrigens zeitgleich, wir haben ja auch gesagt, ich denke in derselben Sendung, jetzt sage ich schon Sendung, in derselben Aufnahme, dass Indien dafür mal ziemlich gut gelaufen ist und die sind seitdem zurückgekommen. India never gets cheap, ist immer noch nicht billig, aber seitdem haben sich sowohl der Hongkong-Index als auch der Festland-Index China sehr, sehr viel besser entwickelt. Mich freut's, denn ich bin ja bekanntermaßen in meinen langfristigen China-Positionen, auch wenn es nur noch ein kleinerer Anteil war, drin geblieben. Die JD ist wieder ins Plus gezogen, die Tencent, da fehlen noch ein paar Prozent. Das ist der Zauber der Nachkäufe, antizyklisch. Also von daher habe ich natürlich auch ein gesteigertes Interesse, dass es so kommt, wie du sagst. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ich habe ebenfalls dort gesagt, dass ich mir so ein paar Hongkong-Werte rausgesucht habe. Die sind auch extrem gut gelaufen. Also der Hang Seng ist regelrecht durch die Decke gegangen. Und ich widerspreche ja furchtbar gern, aber ich gehe damit. Ich finde es jetzt relativ heiß kurzfristig, würde aber nie auf die Idee kommen, mit solchen Positionen dann zu traden. Also zu sagen, weil es mal 5 oder 10% vom dieser Rallye wieder zurückgeht, verkaufe ich jetzt und dann gehe ich wieder rein. Ja, da hat jeder seine eigenen Pläne. Aber ich bin da beim Fazit voll bei dir, Sebastian. Ich glaube auch, das ist noch eine Rallye, die ist underinvested.
Ich bin auch mit JD ganz gut vorne. Das ist wirklich sehr, sehr schön entwickelt. Hang Seng habe ich auch gesehen, dass das jetzt wieder angezogen ist. Und auch über die 19.000 ist der drüber gehupft und hält sich da eigentlich auch so ganz, ganz gut. Mal gucken, wie dann Wochenschlusskurs, Monatsschlusskurs da so insgesamt aussieht. Ich glaube, Goldman hat gesagt, hey, das ist eine Bärenmarkt-Rallye und das, wenn man jetzt mal den Langfristchart vom Hang Seng aufmacht, dann gibt es dafür auch ganz gute Argumente, dass das tatsächlich jetzt einfach nur so ein Rebound ist. Also die Frage ist, meistgehasste Rallye, wie nachhaltig ist das? Also haben die eine Chance, wieder in Bullenmarkt, also in nachhaltigen Bullenmarkt quasi überzugehen? Oder wird das Ding, fällt es in sich wieder zusammen wie eine heiße Kartoffel?
Also vielleicht gleich gerne, Sebastian, weil wir wahrscheinlich nicht unterschiedlich sind. Der China-Malus ist gerechtfertigt für westliche Investoren, keine Frage. Dass das also jetzt eine Erfolgsstory wird wie der Nasdaq 100, ist eher ist meines Erachtens nicht zu erwarten. Nur selbst wenn wir uns auf ein Niveau begeben, wo man sagt, die Werte sind, wenn man auf die großen Einzelwerte schaut, nur noch 40 oder 50% billiger als die amerikanischen Pendants, dann haben wir von hier aus immer noch 50 bis 100% Potenzial. Also ich würde nicht sagen, dass, also soweit ginge ich zumindest nicht, zu sagen, China wird jetzt die neue Erfolgsstory, ja, geht aus westlichem Tech raus, absolut nicht. Also gerade für uns nicht. Aber das Potenzial für noch mehr ist eindeutig gegeben, weil das spekulative Kapital, das siehst du ja auch, wenn ich morgen oder wir ein China-Video machen, ja, das will ja gar keiner sehen, weil gar keiner mehr drin ist und lass mal stecken. Also für mich geht es weiterhin um Erholungspotenzial, nicht um China als die ganz große neue Story.
Ja, die große Story hat auch China in den letzten Jahren nicht geliefert. Also das muss man schon sagen. Aber ich sehe da auch, also wie gesagt, deswegen taktisch, langfristig habe ich über Emerging Markets ETF eh China mit drin, auch absichtlich, weil der reinigt sich von alleine. Aber taktisch sehe ich da aufgrund dieser super, super, super negativen Stimmung einiges an Potenzial. Mich würde es auch nicht wundern, wenn China es schafft, in den nächsten Jahren auch mal das Ruder herumzureißen. Aber sind wir ehrlich, China ist relativ geschlossen und da darf man als Anleger auch nicht den Fehler machen, und das tun leider viele, zu sagen, naja, guckt euch mal eine Amazon an von der Bewertung, guckt ihr euch mal ein chinesisches Pendant an. In China ist aufgrund des Risikos ein gigantischer politischer Abschlag mit drin und deswegen werden diese Werte auch zu niedrigen KGVs gehandelt, während eine Amazon einfach kein großes politisches Risiko eingepreist hat und deswegen sich ganz anders entfalten kann. Aber das heißt nicht, dass eine Aktie, die super niedrig bewertet ist, auch mal deutlich im Wert steigen kann, um halt auf ein halbwegs vernünftiges Niveau zu kommen. Aber man kann China und USA davon nicht vergleichen.
Ein Punkt noch dazu. Wir haben da auch, und das ist teilweise auch völlig okay, das ist auch nachvollziehbar, immer unsere westliche Brille auf. Aber schau dir mal an, mit welchen Ländern der Austausch, der Warenaustausch, der Handel steigt zwischen China und Indien, China und Indonesien, China und Russland, China und viele Länder in Afrika. Die sind noch nicht geeignet, um vielleicht einen sinkenden Handel, der im Zuge steigender protektionistischer Maßnahmen, das kann es so geben. Ja, insbesondere in den USA, Europa ist in einer ziemlichen Zwickmühle da gerade, weil sie sich eigentlich China überhaupt nicht verschließen können. Aber im Hintergrund steht ein großer alliierter Partner, der sagt, aber Freundchen, schön genau gucken, mit wem du hier Handel betreibst. Also wir müssen da vielleicht auch eine selbstbewusste eigene Haltung finden. Nur diese aufstrebenden Länder, die handeln alle mit China. Ob wir das jetzt gut finden oder ob das unter Berücksichtigung irgendwelcher Menschenrechtsaspekte so ist, die machen das einfach. Und das heißt also, in dem Zuge, wenn du sagst, ich bin Long Indien, ja, dann bist du auch ein bisschen Long China, denn die haben ganz regen Austausch. Und von daher, wenn man das ein bisschen langfristig betrachtet, auf die Vorstellung, dass China hier auf irgendein Abstellgleis gerät. Ich will jetzt gar keine Untergangsvideos machen, aber da fallen mir andere Nationen ein, die eher auf Gleisen stehen könnten, wo sich nicht mehr ganz so viel tut.
Ich werfe nochmal mit ein zum Stichwort politisches Risiko. Da fällt mir jetzt auch nochmal Warren Buffett ein, weil ich habe jetzt irgendwo, ich bin nicht ganz sicher, vielleicht sogar in meiner YouTube-Kommentarspalte, ganz interessanten Punkt gelesen. Und zwar hatte einer geschrieben, also Apple, Buffett hat ja seine Apple-Position reduziert. Und da könnte man ja auch auf die Idee kommen, ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Apple halt relativ viel Geschäft in China hat und Buffett dann sagt, ja, das ist mir irgendwie zu heikel. Und im letzten Jahr, glaube ich schon, oder vielleicht sogar schon vor anderthalb Jahren, ich bin jetzt nicht ganz sicher, hat ja Buffett auch die TSMC-Beteiligung.
Richtig.
Ich glaube sogar komplett verkauft, oder?
Ja.
Hat er ist ausgestiegen. Komplett abgestoßen.
Er hat gesagt, es ist ihm zu riskant.
Genau, und also das heißt, China, also das würde ja dafür, also könnte man herleiten oder zumindest die These aufstellen, dass das dafür spricht, dass Buffett sagt, ja, dieses China-Taiwan-Thema, das ist mir halt einfach, das ist mir zu
heiß. Er guckt dir sein Portfolio an. Er ist, was das angeht, ja nun mal ein Patriot. Damit ist er auch richtig gefahren, weil die Aktienmärkte gut gelaufen sind. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass er ein internationales Portfolio aufgestellt hätte.
Ja.
Also von daher,
wobei Japan
wird immer größer, in allen Ehren, aber ich glaube, er hat über China selten so ganz viele positive Aussagen.
Ja, Charlie Munger war ja der große China-Fan.
BYD hat ihm schon Spaß gemacht, würde ich sagen, oder?
BYD hat er drin, ja, gut. Hongkong, aber anyway, ja.
Aber gut, die meistgehasste Rallye, hoffentlich geht sie, ich wünsche es uns dreien, noch ein bisschen weiter. Und wir werden es auf jeden Fall auf dem Schirm behalten für euch. Und an dieser Stelle, beim Thema Nummer 4, bei der Hörerfrage von Mario, werde ich traditionellerweise an dich wieder übergeben, Sebastian.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Danke dir, Timo. Ja, der Mario, der hat uns eine E-Mail geschickt. Er hat gesagt, er hat verschiedene Themen-ETFs, unter anderem Cybersecurity und andere. Und ihm ging es darum, wie man denn bei solchen Investments herausfindet, wann der beste Zeitpunkt für den Ausstieg gekommen ist. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, die ich dachte, gebe ich mal in die Runde rein und lass uns die mal diskutieren. Timo, hast du da...
Welcher Mario denn? Wissen wir, welcher Mario das war oder war kein Nachname dabei?
Einen Nachnamen nenne ich nie, aber könnte ich nachgucken. Wieso?
Gibt ja auch Marios, die nah am Markt sind und die vielleicht auch so eine Frage haben.
Der war es, glaube ich, nicht.
You never know. Aber wir beantworten die Frage, jedermanns Frage, sehr, sehr gerne. Ja.
Wer will?
Die Antwort lautet?
Die Antwort lautet meines Erachtens nach, ich denke, das ist eine wichtige Information, die jetzt zumindest noch fehlt. Vielleicht steht es ja in der E-Mail drin, I don't know, dass du dir diese Frage am besten schon beantwortest, bevor du überhaupt auf den Kaufknopf drückst, weil das natürlich eine Geschichte ist, also entweder kannst du die, Lars spricht ja immer von den beiden Disziplinen, einmal das langfristige Investieren und einmal das Trading, wenn man so will, oder kurzfristig Chancen mitnehmen. Man kann auch hochtrabend sagen, das eine ist das Kernportfolio und das andere ist das Satellitenportfolio, I don't know. Jedenfalls kommt es ja darauf an, was du mit dieser Themen-ETF-Investition bezwecken wolltest. War das jetzt etwas, wo du halt gesagt hast, okay, Cybersecurity, sehe ich einen langfristigen Megatrend, da baue ich jetzt einfach mal eine Position auf, weil das Thema wird immer wichtiger werden, die Unternehmen, die Staaten werden immer mehr Geld investieren, um sich gegen Hackerangriffe und Sonstiges zu schützen und ich möchte daran partizipieren? Oder hast du halt einfach nur auf den Preis geschaut und gesagt, okay, da ergibt sich jetzt, da ist ein Rücksetzer, da ist eine Delle, aber der Trend stimmt, ich laufe jetzt halt einfach mal ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre sogar, da einfach mit. Und wie ist dein Gesamtportfolio natürlich aufgestellt? Also sorry Mario, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen für dich nach Wischiwaschi klingt, ist es jetzt ehrlicherweise ein bisschen auch, aber am Ende des Tages ist das meines Erachtens nach, vielleicht seht ihr zwei das anders, die entscheidende Frage, die du dir selber beantworten musst. Und wie gesagt, diese Frage sollte am besten schon beantwortet sein, bevor du überhaupt die Position aufbaust.
Richtig, Timo, du sprichst hier den genau richtigen Punkt an und deswegen habe ich es auch mal so euch mitgebracht. Die Frage ist, bin ich langfristig investiert? Da ist es bei mir so, es gibt keinen Ausstieg, es gibt keinen Exit im langfristigen Portfolio. Da wird einfach weiter ausgebaut und da wird bei Rücksetzern konsequent nachgekauft, wenn es mal einen Crash gibt. Wenn ich aber Themen-ETFs, da spreche ich jetzt mal von mir rein, nehme, sind die bei mir immer taktischer Natur. Also langfristigen Themen-ETF zu besparen, halte ich für relativ gefährlich, weil ein Thema sich schnell ändert. Das heißt, man muss schon dann sehr nahe am Markt sein und sagen, den nehme ich jetzt raus und nehme einen neuen Themen-ETF. Aber wenn ich in Themen-ETF taktisch mal reingehe, dann habe ich vorher erstmal einen Ausstiegsplan. Das heißt, ich weiß, entweder nehme ich die Gewinne ganz mit oder nehme ich sie in Intervallen mit. Ich nehme immer gerne 2-3 Teilverkäufe, weil dann habe ich so das Gefühl, ich bin immer noch dabei. Und vor allem muss ich mir festlegen, wann steige ich aus? Also steige ich aus technisch, da wird Lars vielleicht gleich noch was sagen, habe ich einen festen Stop-Loss im Markt, gehe ich danach vor oder habe ich eine fundamentale Idee? Und bei mir ist es so, ich bin da sehr fundamental orientiert und sage dann, okay, wenn dieser Investment-Case nicht mehr gilt, der im Zeitraum X, beispielsweise jetzt mein China-Turnaround, hätte ich so 6 Monate gegeben. Wenn da nichts passiert wäre und wenn der ETF beispielsweise um 20-25% gefallen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ich lag einfach daneben, ging nicht auf. Aber genau diese Fragen muss man vorher beantworten, dann weiß man, wann man rausgeht. Und dann sollte man sich auch sagen, okay, welches Risiko war ich bereit, für dieses Investment einzugehen? Ich sage jetzt nochmal 20%. Dann sollte ich halt sagen, okay, dann erwarte ich von sowas auch 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dass ich, wenn ich falsch liege, auch das Risiko mindestens wieder rein verdienen kann. Und daraus ergibt sich dann beispielsweise schon, dass man sagt, okay, der ETF liegt 50% im Gewinn, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld raus, habe so mein Risiko verdient, habe meinen Einstandspreis drin, lass den Rest mal weiterlaufen, nehme vielleicht bei 100% ein bisschen was raus und den Rest gucken wir mal, wohin wir gehen. Also das ist so eine Vorgehensweise, wie ich vorgehe, ist nicht für jeden geeignet, aber wie Timo schon sagt, man muss vorher festlegen, sich einen Plan machen und dann ist das eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn man sich daran hält.
Ja, dann fasse ich meins in Kurzform zusammen, denn das meiste wurde schon genannt. Erster Punkt ist, dass vor dieser Frage immer die Frage steht, wie viel bin ich bereit zu verlieren? Ich muss meines Erachtens, der muss nicht fest im Markt liegen, das kann auch ein mentales Stop-Marker sein, aber ich muss irgendwo sagen, da würde ich wieder rausgehen, wenn es schief geht, weil sich aus dieser Strecke zwischen dem Einstieg und diesem Stop, wie er auch immer gebastelt wird, ob also fest im Markt oder mental, daraus ergibt sich die Positionsgröße und ich kann genau sagen, so viel Geld bin ich bereit zu verlieren. Das ist so und so viel Prozent meines Anlagekapitals. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der technischen Analyse und je aktiver der Handel ist, desto wertvoller ist die technische Analyse, die ja nichts anderes besagt, als sich den Preis anzuschauen. Gibt es einen Trend, gibt es Widerstände und, und. Das entbehrt mich nicht in der Form, beziehungsweise natürlich schaue ich mir trotzdem fundamental gerade bei den ETFs an, was ist denn auch im ETF drin? Ja, also gerade bei den Cybersecurity ETFs, super Beispiel, so unterschiedliche Werte. Teilweise haben die dann einen gewissen Index nachgebildet und selbst der Wert, der am höchsten gewichtet ist, ist da eigentlich nur mit 2,5% drin. Und dann gibt es andere, da machen die Top 4-5 Werte, machen dann schon 50% des ETFs aus. Die werden also ganz unterschiedlich laufen. Das schaut man im besten Fall auch vorher nach. Und ich bleibe dabei, wer auf Sicht von Wochen und Monaten handelt, der sollte zumindest die Grundzüge der Charttechnik sich mal anschauen. Und der letzte Punkt, um die Frage ganz genau zu beantworten, da sehe ich es ähnlich wie Sebastian, woher weiß ich, dass in der Zeit hier auszusteigen, ist ja auch die Frage, ist der Trend dann vorbei? Das weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich bin auch ein ganz großer Fan von Teilgewinnmitnahmen. Ich mache das gerne. Das ist nicht immer das Beste, muss man jetzt auch sagen. Denn wenn es weiterläuft, dann hast du auf einen Teil der Rendite verzichtet. Aber ja, zumindest mal in meinem Alter ist der gesunde Nachtschlaf möglichst wenig unterbrochen von irgendwelchen störenden Gedanken sehr wichtig. Und da sind Teilgewinne eine Möglichkeit, um mir diesen Nachtschlaf zu ermöglichen.
Ist denn Cybersecurity, um vielleicht jetzt auch nochmal dem Mario, falls er jetzt tatsächlich zum ersten Mal vor der Frage stehen sollte, ist das jetzt eine langfristige Investition oder ist das eher was kurz- bis mittelfristiges? Ist Cybersecurity bei euch Core oder eher Satellite?
Wenn du vor 10 Jahren angefangen hättest, gerne, dann würdest du dich wahrscheinlich über ein paar 100% Kursgewinnen freuen. Nur Cybersecurity steht jeden Tag in der Zeitung. Selbst die günstigen Unternehmen im Bereich von Cybersecurity haben eine Bewertung mittlere zweistellige KGVs. Das ist einfach nicht neu. Und dann, wenn Unternehmen so hoch bewertet sind, egal ob Wachstum und wie hoch das Wachstum, dann wird es immer massive Schwankungen geben. Und diese Schwankungen können auch mal in einer echten Risk-Off-Phase dazu führen, dass, obwohl jeder weiß, die machen natürlich Umsätze, aber das Unternehmen ist auch mit Vielfachen der Umsätze bewertet. Und dann siehst du da Drawdowns von 60% oder 70%, siehe 2021. Und deswegen, es ist ein interessanter Trend, aber es ist für mich immer noch ein Trend. Und das gehört für mich dann nicht in dieses Core-Portfolio, wo du es ansparst. Weil du den Sieger von morgen nicht kennst. Das bringt jede Wachstumsbranche so mit. Dann ist es halt jetzt Palo Alto Networks. Aber was machst du, wenn es in 3 Tagen ein anderes Unternehmen ist? Und deswegen, das ist brutal schwer. Der Trend besteht. Aber dazu sagen, ich konzentriere mich auf ein Produkt und das spare ich jetzt an. Das ist meines Erachtens, es bleibt eine Spekulation, wenn auch eine mittelfristige.
Und es gibt halt kein Winner takes it all, weil es halt so viele gibt und so viele unterschiedliche. Und die sind dann, und da dann halt wirklich nochmal zu bestimmen, wer ist denn jetzt wirklich der Beste, das ist wahrscheinlich irre schwer, aber ich würde eher sagen, tatsächlich Core, weil das wird nicht weggehen. Und die Unternehmen, was ich ganz interessant finde, dass viele ja halt davon weggehen, von diesem klassischen, also im Software-Bereich gibt es ja sowieso dieses Lizenzverkaufsgeschäft und das wird ja auch im Bereich Cybersecurity immer mehr sozusagen zu diesem Abo-Modell rübergeschiftet. Also das heißt, die stellen sich halt so auf, dass vielleicht mittel- oder langfristig vielleicht die Drawdowns auch eben nicht mehr in einem Bärenmarkt 60% oder 70% betragen, sondern vielleicht dann auch wirklich nur noch, I don't know, ich sag jetzt einfach mal 30% oder 40%, was immer noch natürlich viel wäre.
Und was machst du, wenn übermorgen ChatGPT einen Ableger findet? Da arbeiten ja wohl nur dem Vernehmen nach nur 500 Mann und 5 Mann hatten mal Zeit Pfingsten und dann haben sie mit ihrer KI das geschafft, die perfekte Cybersecurity-Software zu bauen und sagen, ja, das ist sie. Wir finden einfach mit unserer Software jedes Computervirus. Nee, du sagst jetzt, das kann nicht passieren. Ich sage nur, im Softwarebereich kann alles passieren. Wie viele Softwarefirmen außer den Top 10, die wir jetzt haben, kennst du denn, die vor 15 Jahren gegründet wurden und dann eine steile Wachstumsstory
wahrscheinlich ist, dass das passiert. Nur wie wahrscheinlich ist das passiert, dass das passiert, wenn es, also ich meine, im Cybersecurity-Bereich gibt es A, sehr viele Unternehmen, B, die haben ein paar tausend Mitarbeiter und C, wie wahrscheinlich ist das, dass fünf Leute, auch wenn sie vielleicht die Besten der Welt sind und vielleicht auch den besten Code haben, dann es hinkriegen, ein paar tausend auch sehr gute Leute dann wegzuperformen mit einem Produkt. Dann brauchst du das ganze Marketing, dann brauchst du Verkäufer, die das Ganze auf die Strecke bringen und so weiter.
Ich glaube, 1985 haben 700.000 Leute allein in den Bergwerken rund um Essen gearbeitet und heute arbeiten da sieben als Einlasser fürs Museum. Also ausschließen würde ich nicht, dass sowas passieren kann.
Ja, aber das war eine strukturelle Sache.
Ich verstehe schon, was du meinst, dass Cybersecurity bleibt. Das Thema bleibt immer und wird immer groß sein. Aber ob es die Unternehmen sind, die in deinem ETF drin sind, ob die dann ausgerechnet bleiben, das kannst du da schwierig sagen. Das kannst du aber bei Walmart oder den Pharmafirmen in der Regel schon sagen, weil einfach es so wahnsinnig schwer ist, so eine Infrastruktur neu aufzubauen. Jetzt kommen wir nicht mit Temo-Supermärkten.
Doch. Nein, auch ich nicht.
Nein, es ist ja auch gut. Also ich weiß auch, dass es viele machen. Also insofern, ja, das ist ja, wir können ja auch mal die Standpunkte so lassen und dann kommt Sebastian und macht die alle.
Ich bin da eher bei Lars.
Ich hab den überlegenen Algorithmus gefunden.
Also für mich gehören Themen-ETFs nie ins Kernportfolio, weil sie sich nicht selber reinigen. Also da lieber was Breites, was sich umschichtet. Und man muss ja auch eins sagen, man kann natürlich auch ein Kernportfolio aus verschiedenen Themen-ETFs bauen und ist dann wieder breit gestreut. Aber Themen-ETFs haben ja auch eine Art, einen eingebauten Nachteil in der Regel, dass sie dann in den Markt kommen, wenn das Thema so groß wurde, dass jeder nach einem Themen-ETF schreit. Und da bin ich eher bei Lars, wenn du sagst, vor 10 Jahren und du hattest eine Affinität zu Cybersecurity, hast das erkannt und hast ein paar Aktien reingeholt, dann hast du jetzt spektakuläre Renditen. Wenn du natürlich jetzt reingehst in den Markt, der sehr gut gelaufen ist teilweise, musst du gucken, was da in Zukunft noch rauskommt. Und deswegen sind Themen-ETFs für mich immer taktisch, wo ich sage, da ist mal was zu holen für 6 Monate, 12 Monate, auch mal 2 Jahre. Aber langfristig will ich einfach was sich selber reinigt, wo die Branchen sich selber reinigen, die Länder sich selber reinigen. Also da muss ich mich nicht kümmern, ob jetzt Cybersecurity mit den ETFs vorne dabei ist oder ob ein anderes Thema vorne dabei ist, weil ich bin eh dabei. Da will ich so einfach wie möglich haben.
Sebastian, ich gebe dir 5 Euro, wenn wir das jetzt halt alles, was du gesagt hast, einfach rausschneiden und dann einfach nur du jetzt den Satz sagst, Lars hat komplett Unrecht und ich bin auf der Seite von Timo.
Waren wir. Das finde ich, das sollten wir auch machen, weil du hast jetzt schon wieder Schweiß auf der Stirn. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja,
das ist kalter Schweiß. Das ist
Timo
kalter
hatte
Schweiß.
Recht. Ich hatte Unrecht. Genau,
danke. Oh, aber lass uns das so stehen lassen. Also guter Austausch. Lass uns da nochmal reingehen. Das ist echt ein spannendes Thema. Aber nicht heute, sondern vielleicht zukünftig. Ich komme zu meinem Thema. Nebenwerte kommen in Fahrt, nehmen Fahrt auf. Ach, gesprochen wie ein wahres Wunderkind. Also, wie bin ich auf das Thema gekommen? MDAX sieht ja zumindest jetzt kurzfristig nicht so ganz übel aus. Der SDAX sieht jetzt seit ein paar Monaten zumindest auch schon richtig gut aus. Dann, Achtung, ich bin investiert, SFC Energy hat richtig gute Zahlen gebracht in dieser Woche. Nordex habe ich mir angeschaut, Aufwärtstrend auch tatsächlich in der Aktie. Jetzt On, das ist ein bisschen, ja, geht das noch als Nebenwert durch. Die haben irgendwie, ich glaube, 10 oder 11 Milliarden Market Cap. Also nach amerikanischen Maßstäben ist es ein Small Cap und nach deutschen Maßstäben ist es ein sehr großer DAX-Wert. Nein, tatsächlich, mit 10 Milliarden bist du im DAX, ne?
Ja, da bist du schon dabei.
Was? Ja, egal. Also müssen wir das Thema nicht aufmachen. Also On hat auch sehr gute Zahlen geliefert. Hypoport ist so ein Wert. Wow, also schade, vor 6 Monaten. Ich glaube, die haben sich verdoppelt. Und wir haben das Thema auch schon mal angesprochen. Ich glaube, Lars hat es vor ein paar Wochen schon mal mitgebracht und auch die These aufgestellt. Ja, also jetzt Nebenwerte, Leute, das wird jetzt mal richtig interessant. Und das wollte ich jetzt nochmal aufgreifen und euch fragen, seht ihr das genauso? Habt ihr schon Pläne, euch zu positionieren? Wie seht ihr das?
Ich mach's mal kurz. Also ich habe in meinem Portfolio keinen Nebenwert. Ja, ich habe keinen Nebenwert, keinen derart kleinen. Und ich muss sagen, ich bin, wenn ich Aktien kaufe, kaufe ich eher die großen Aktien ins langfristige Dividendenportfolio oder das Portfolio, wo ich sage, da will ich diese Aktien besitzen und die schütten mal Dividenden aus. Ich bin aber in Nebenwerte investiert über einen ETF langfristig, aber so global gestreut. Aber Nebenwerte ist jetzt ein Feld, da muss man schon sehr, sehr genau reingehen. Die muss man genau anschauen. Das sind hohe Risiken. Dafür auch statistisch gesehen, ich meine die Gerd Kommer-Fans und die, die Gerd Kommer interviewen, die wissen es, dass er ja da auch... Ja, das ist ein Faktor der Nebenwerte. Du kriegst natürlich extra Renditen langfristig, hast aber auch das Risiko, dass diese Nebenwerte umfallen. Und dieses Risiko will ich jetzt mit Einzelaktien nicht unbedingt übernehmen, aber mit einem ETF schon, weil ich dann das Risiko einfach wegdiversifizieren kann. Deswegen, ich bin großer Nebenwerte-Fan, aber dann über ETFs. Aber was du sagst, Timo, die Hypoport, das ist, finde ich, ein relativ interessanter Nebenwert, wenn man so den Immobilienmarkt spielen will in Deutschland und die Zinsen. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht der große Nebenwerte-Analyst hier in Deutschland. Deswegen gebe ich gerne mal ab an euch wieder.
Ja, also ich würde es jetzt, also die Frage war, so wie wir sie in unserer hingeschrotterten Agenda ja haben, sind diese Nebenwerte oder diese Nebenwerte sind jetzt ein Kauf. Also Nebenwerte sind ein Kauf, wenn man das so pauschal sagt, dann hat sich zu der Aussage von vor einigen Wochen nichts geändert. Die Sektoren sind immer noch sehr, sehr günstig. Nebenwerte Indizes sind nicht unbedingt so mein Ding, es sei denn für eine charttechnische Herangehensweise. Aber ja, einige Nebenwerte finde ich immer noch sehr, sehr billig. Und die von dir genannte und ja auch, wie du gesagt hast, investierte Firma, die ist ja extrem abgegangen. Es braucht dann eben einen positiven Impuls und dann kommt auch das Re-Rating im Markt. Ich weiß nicht, was sind die SFC Energy, 20-25% innerhalb von 3-4 Tagen gestiegen. Um den Dreh, oder?
Nicht ganz so stark. Aber die haben am Tag der Zahlen haben sie, glaube ich, 8% sind sie hochgegangen. Oder du meinst die SFC oder die ON?
Ja, genau. Nee, die meinte ich richtig, SFC, ja.
SFC, ja, genau. Die sind aber schon vor den Zahlen, sah das ganz gut aus. Die haben nämlich immer so kleine Hüpferchen nach oben gemacht, 0,1, 0,2. Da waren irgendwie, glaube ich, 7 oder 8 grüne Tageskerzen hintereinander. Da habe ich mich, weil eigentlich sind die tatsächlich eher so langfristig, sind sie so abwärts gerichtet, aber Lars, du musst mich gleich vielleicht korrigieren, falls ich Unsinn erzähle, in so einem Keil drin, ne? Und aber jetzt sind sie tatsächlich auch so über die 200-Tage-Linie irgendwie wieder drüber gehupft und mal sehen, ob das jetzt so vom Preis her sieht das alles irgendwie ganz konstruktiv aus. Und die Zahlen waren wirklich gut. Also das war jetzt wirklich, die sind von minus 2 Millionen Net Cash sind sie auf 9 Millionen drüber gehupft. Cashflow, sorry. Nicht Net Cash, sondern Cashflow. Die haben vorher 59 oder 60 Millionen Cash gehabt. Jetzt haben sie irgendwie 66 oder 67 Millionen Cash und sind tatsächlich profitabel. Also man guckt ja immer auf Wasserstoff. Die sind ja im weitesten Sinne sind die Wasserstoff zuzurechnen und schaut dann auf die Peers und sieht dann nur Katastrophen eigentlich. Und tatsächlich ist die SFC Energy, aber die wachsen. Die wachsen sogar leicht profitabel. Eigentlich sind sie immer Cashflow-negativ gewesen und jetzt zum ersten Mal irgendwie Cashflow-positiv. Die haben eine geringe Verschuldungsquote, könnte man natürlich auch darüber spekulieren, weil denen keiner irgendwie so richtig Geld geben will, I don't know. Aber ein paar Dinge sehen, das ist High Risk, weil ich glaube, der Wert hat eine Market Cap von 330 oder 350 Millionen. Und ich würde auch niemandem jetzt sagen, also diesen Nebenwert musst du jetzt kaufen. Das sollte man sowieso nicht machen, jetzt nur irgendwas, so einen Podcast zu hören und dann zu sagen, oh, jetzt kaufe ich aber. Sondern halt immer selber den Kopf einschalten und selber nochmal recherchieren. Aber ja, schlecht sieht es nicht aus, oder?
Also das ist der Vorteil von diesen ausgebombten Werten. Wobei die SFC, muss man sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich will ja nicht den Charttechniker raushängen lassen, aber diese Unterstützung bei 15 Euro sieht man selten, dass es so glatt auf einer Marke so ist. Haben sich natürlich von da jetzt auch schon ein bisschen entfernt. Also, das ist der Vorteil, wenn diese Werte überhaupt nicht unter Beobachtung stehen, wenn dann irgendwas Positives kommt, dann gibt es natürlich echt ein deutliches Re-Rating. Funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, aufgrund des in der Regel nicht so ausgiebigen Volumens. Dann geht es auch Richtung Süden. Aber ja, ich finde das ganze Segment spannend. Ich gebe aber offen zu, ist eher so für Perlentaucher, die auf Einzelaktien setzen. Die Indizes finde ich da nicht so interessant. Aber wer Lust hat, ist ein interessantes Thema auf jeden
Fall. Damit machst du ja auch die Kohle. Also gerade im Nebenwertebereich ist ja, würde ich sagen, aktives Management noch am meisten Gewinn bringt. Was willst du mit einem effizienten Index wie im S&P 500 oder auch natürlich irgendwo im DAX, was willst du da noch reißen mit einem aktiven Management? Aber gerade hier in den unteren Niederungen des Börsenmeers, wenn man da fischen will, wie Timo, dann kann man da bestimmt noch die ein oder andere Perle finden.
Krabbentaucher.
Also für die SFC Energy muss man aber wirklich rein. Wie heißt das da? Dingsgraben.
Marianengraben, genau. Oder?
Ja, Marianengraben. Marianne. Danke. Oh. Marianengraben. Der Mediangraben. Ja, genau. Ja, wie James Cameron bin ich da halt einfach mal reingetaucht und dann habe ich die SFC Energy wieder rausgeholt.
Ah ja, da ist er wieder. Ja, die Frau hat die Perle reingeschmessen von diesem Forschungsboot, was die Titanic gesucht hat, und du hast die SFC rausgeholt.
Genau.
Sehr schön.
Genau. Na gut, aber gut.
Entschuldigung, es war eine Kette, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe überlegt, das ist doch Rose und die wird doch gezeichnet und Rose überlebt und Rose nimmt das Ding und mit so einem Mädchenwurf schmeißt sie da, also mit einem nicht so eleganten Wurf, der selbstverständlich von jedem Geschlecht so unelegant durchgeführt werden kann, von jedem. Entschuldigung, das ist so bei uns Grundschulhumor gewesen. Ich bin eben auch da ein anderer Jahrgang. Also so hat es reingeworfen.
Ich dachte, du sagst, ich bin da auch hängen geblieben irgendwie. Aber
es war knapp. Es war stets knapp.
Na gut, okay. Aber gehen wir rüber zum nächsten Thema. Sebastian, du hast Werte mitgebracht, denen man nicht mehr so über den Weg trauen sollte. Um welche Werte handelt es
sich? Ja, Werte im Sinne von Daten, weil ich merke gerade auch bei mir unter YouTube-Videos oder auch bei Podcasts oder auch Feedback, dass ja gerade so der Rohstoff-Hype kommt ja langsam wieder ins Laufen. Also wir sehen das ja bei gewissen Übernahmen, wir sehen es jetzt diese Woche bei Kupfer und mehr Leute beschäftigen sich wieder mit Rohstoffen. Und wo Rohstoffe sind, da kommen natürlich auch schnell immer die COT-Daten hoch, also der Commitment of Traders Report. Für die noch nie davon gehört haben, das wird von der amerikanischen Börsenaufsicht oder der Rohstoffbörsenaufsicht der Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht, immer am Freitag. Und dann sieht man so, wie in den amerikanischen Terminmärkten die Positionierungen sind. Und dann gibt es da eine Klassifizierung zwischen den sogenannten Commercials, das sind also diejenigen, die mit diesem Rohstoff irgendwas zu tun haben, also beispielsweise Sojabohnenproduzenten, Maisproduzenten, Kupferminen oder wer auch immer. Dann gibt es die Large Speculators, das sind in der Regel die Hedgefonds, die Vermögensverwalter, die damit spekulieren, und dann gibt es den Rest, das sind die Small Speculators. Und diese COT-Daten, die sind seit den, ich glaube, 60er, 70ern werden die veröffentlicht, damals auch durch Larry Williams, wer ihn noch kennt, damals auch bekannt gemacht. Und es war lange so ein Indikator, wo man viel ablesen konnte, weil man gesagt haben, okay, die Commercials, also die mit dem Rohstoff was zu tun haben, die müssen ja wissen, wohin der Hase läuft, und wenn die da in einem gewissen Rohstoff long sind, also auf steigende Kosten spekulieren, dann gehe ich da mit rein, oder wenn die auf der Verkaufsseite sind, dann gehe ich denen hinterher. Oder ich mache das Gegenteil von den Großspekulanten, weil die eben nicht so gut wissen, wie es mit dem Markt weitergeht. Wird gerne bei Gold gemacht mit Extrempositionierungen oder bei Silber oder auch bei Zinsderivaten oder Währungen und allem. Und da diese COT-Daten in meinen Augen gerade wieder so hochgespült werden, gerade auch von der, ich sag's mal, neuen Generation von Anlegern, muss ich ehrlich sagen, Achtung bei den Daten, weil die sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Also ich habe von etwas 16 bis 28 viel mit den Daten gearbeitet. Ich habe viel mit den Daten auch gehandelt, als ich noch viele Rohstoffe gehandelt habe, Terminkontrakte oder Optionen. Und es gab schon eine gewisse Treffsicherheit, jetzt nicht intraday, aber über ein paar Wochen hinweg gab es. Aber die Prognosefähigkeit wurde immer schlechter, und ich habe dann irgendwann verstanden, dass diese Daten eben nur das abbilden, was wir sehen an regulierten Börsen. Die Welt ist aber komplexer geworden. Das heißt, wir haben im Hintergrund, gerade bei Hedgefonds, ganz viele außerbörsliche Geschäfte, ganz viele Swap-Geschäfte, Forward-Geschäfte, exotische Optionen, die vielleicht nur über den Börsenhandel abgesichert werden. Das heißt, da mag kommen, dass ein Hedgefonds vielleicht negativ zu Gold positioniert ist. Vielleicht ist er aber neutral positioniert, weil er im Hintergrund ganz andere Geschäfte absichert. Und was jetzt noch dazu kommt, seit Beginn der Neo-Broker, dass viele Hedgefonds auch teilweise gar nicht mehr ein Geschäft haben, dass sie auf was spekulieren, sondern dass sie nur noch Market Makers sind. Das heißt, dass sie nur noch Kurse stellen, teilweise für Neobroker und dann eben gewisse, man sagt in der Fachsprache Exposure, also gewisse Überhänge absichern über die börsengehandelten Terminmärkte. Und deswegen will ich nur mitgeben, diese Daten sind spannend zu analysieren. Die haben eine große Geschichte auch, womit man sich beschäftigen kann. Aber die Prognosefähigkeit wird meiner Meinung nach immer schlechter, weil eben der außerbörsliche Handel und auch das Geschäftsmodell vieler klassischer Teilnehmer in diesem Markt sich einfach geändert hat und man deswegen nicht mehr mit dem Know-how der 70er, 80er Jahre hergehen kann und sagen, das funktioniert 40 Jahre später, sondern es ist eben ein Wandel, der hier stattgefunden hat. Und da will ich einfach nur warnen, dass diese Daten, man kann sie vielleicht als Stimmungsbarometer mal reinnehmen, aber man sollte sich bei Weitem nicht mehr so drauf verlassen, wie man es früher mal konnte.
Ja, finde ich spannend. Also insbesondere in dem Zusammenhang, ich habe gerade einen Artikel gelesen, das werdet ihr oder das insbesondere du, Sebastian, mitbekommen haben, dass China wie verrückt Kupfer kauft. Die ganze Welt fragt sich, was wollen sie denn? Wollen sie ihre gesamte Infrastruktur neu machen oder Vorreiter bei Infrastrukturpaketen sein oder wollen sie ihre Währung devaluieren? Dann würdest du natürlich auch vorher Rohstoffe kaufen. Also die wildesten Spekulationen, so oder so kauft China Kupfer wie verrückt, aber eben oft auch im Direktgeschäft, ne? Also das heißt, wir kriegen dann vieles von dem gar nicht mehr mit. Wie viel Kupfer tatsächlich verkauft wurde, theoretisch könntest du natürlich auch auf diesen Kanälen, die du gerade besprochen hast, Kupfer kaufen und sogar zu negativer Lage in dem Report kommen, indem du dort wieder verkaufst. Also ja, ich habe sie schon ehrlicherweise länger nicht mehr so in der, wie man so schön sagt, in der Coverage, aber finde ich spannend, dass du das jetzt auch nochmal so.
Ja, aber gerade bei Gold, ich meine, wir sind Gold wieder nahe Allzeithochs und viele kramen wieder die alten COT-Daten raus oder Silber, Lars, du kennst Ted Butler, er hat lange und bis zum geht nicht mehr mit den COT-Daten von Silber alles analysiert, was da drin steht und nicht drin steht oder was man irgendwo lesen könnte, aber früher hatte das
die größte Short-Position in der Geschichte der Rohstoffe
wieder einmal noch größer, noch mehr hat JP Morgan Silber verkauft, aber wie gesagt, man kann diese Position nicht isoliert sehen und sagen, nur weil im Börsensegment, das ich sehe, das ist nur ein kleiner Aspekt eines Mosaiks, daraus einen großen Schluss ziehen, weil JP Morgan halt noch ein riesen anderes Geschäft hat und vielleicht haben sie einfach irgendeinen Verkauf nach China einfach so abgesichert, weil sie das Preisrisiko beim Transport nicht eingehen. Also da will ich nur sensibilisieren, nicht mal nur für die COT-Daten, sondern bei allem, dass man einfach guckt, welches Segment vom Markt kann ich damit erkennen, was kann ich daraus rausziehen, aber was ist vielleicht noch dahinter, hinter den Kulissen verborgen? Und bringen mir dann die Daten was? Sind sie vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt oder kann ich sie wegwerfen? Und die COT-Daten werden da in meinen Augen immer schwächer.
Aber, also werden sie immer schwächer von einem sehr hohen Niveau aus? Also wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 10 aufmacht und sie waren vielleicht vorher gefühlt bei einer 8 oder 9 und sie rutschen jetzt in deiner Denkweise jetzt eher auf eine 6 oder 7 ab, das wäre dann ja immer noch, sagen wir mal, trotzdem wichtiger Indikator. Wie würdest du das 3 einordnen?
Eine 3. Ich würde sagen, in den 70er, 80ern war das eine 10. Und da hattest du auch spektakuläre Renditen, also wie gesagt, die ganz alt dabei sind. Larry Williams oder Jack Schwager, der damals die Interviews immer geführt hat mit den Top-Tradern und so. Da haben viele diese Daten verarbeitet. Da hatten wir aber auch kein Internet. Da hast du dir das irgendwo ausgedruckt, analysiert. Da war kein großes OTC-Geschäft im außerbörslichen Bereich. Da war da viel abzulesen für den Rohstoffhandel. Da haben viele Leute viel Geld verdient. Und dann wurde alles komplexer. Und ich würde sagen, aus den Daten, da würde ich noch eine 3 ranhängen, maximal eine Stimmung abzulesen. Aber wie gesagt, du weißt, nicht, was dahinter ist. Und dieser OTC-Markt, der außerbörsliche Markt, der ist viel größer als das, was wir vorne sehen.
Es ist vielleicht fast noch, wenn wir über Gold sprechen, fast noch spannender zu schauen über die ETFs. Wie ist der Privatanleger zum Beispiel investiert? Also Gold ist ja immer noch nicht hot in dem Sinne. Also dafür, dass wir so nah am Allzeithoch wieder sind, sind doch viele Privatanleger nicht investiert. Das Interesse ist noch überschaubar und das ist natürlich grundsätzlich für eine Rallye bullish, als wenn jetzt überall die Überschriften und die Meinung bestünde, jetzt geht's komplett durch die Decke. Also schon ganz spannend. Aber das Sentiment kann man da wahrscheinlich aus den ETF-Daten fast noch besser rauslesen als aus den COT-Daten.
Aus den Flows.
Lars, war eigentlich deine Uber-Sperrminorität, war das auch ein OTC-Geschäft?
Das, wenn ich kann, bewege ich mich in Dark Pools. Also allein schon, weil Dark vorne dran steht.
Irgendwas Dark vorne dran steht. Yay, ich bin da. Gut, Bitcoin. Neues Allzeithoch. sichere Sache? Fragezeichen. Können wir das heute tatsächlich auch valide beantworten oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich eher wieder in Richtung Allzeithoch gehen und ein neues ausbilden? Oder müssen wir jetzt erst nochmal eine südwärts gerichtete Preisbewegung aushalten?
Ja, jetzt kann ich Zeit auf jeden Fall wieder gut machen. Die Allzeithoch sind sicher. Da braucht sich also gar keiner jetzt mehr Sorgen machen. Vermutlich erstmal in Richtung 74.000, dann relativ schnell, das könnte sogar noch im ersten Halbjahr passieren, Richtung 85.000. Achso, sollte Bitcoin unter 60.000 US-Dollar fallen, dann können wir allerdings nochmal einen Abtaucher um 10% sehen. Und um es zu komplettieren, rutschen wir unter 52.000 US-Dollar, dann ist meine bullische Story erstmal hinfällig. Das ist dann eben so. Aber bis dahin würde ich dann Ausrufezeichen machen und sage, beschlossene Sache, das setzen wir mal in rechtliche Anführungszeichen, die uns nicht so in die Regresspflicht reinzwingen.
Nee, das setzen wir in die Headline. Beschlossene Sache.
Das ist Allzeithoch beschlossen.
Da denke ich noch über das Rechtliche und vergesse auch die Klicks. Also ich glaube ja. Für mich sieht das bullisch aus, was jetzt gerade in den letzten Tagen von genau der Marke, wo wir es uns gewünscht haben. Wir, die verrückten Charttechniker, hat Bitcoin eine Gegenbewegung eingeleitet. Und von daher bin ich bullisch. Ich glaube allerdings, dass das, was sich viele so in diesem Krypto-Summer vorstellen, also wirklich du guckst drauf und sagst, es kann doch nicht wahr sein. Das Ding muss doch irgendwo mal Schluss sein. Das muss nicht unbedingt jetzt kommen. Also so weit würde ich nicht gehen, insbesondere weil ich ja die ganz enge Korrelation zur Liquidität sehe, die bereitgestellt wird von Fed, von dem amerikanischen Finanzministerium. Also ich spreche jetzt eigentlich erstmal nur über die Liquidität in den USA. Da könnte ich mir vorstellen, dass die größere Welle im zweiten Wahljahr stattfindet. Da, glaube ich, muss die Börse bullisch aussehen. Aber bullisch, ich habe es jetzt häufig genug gesagt, bin und bleibe ich.
Das ist positiv.
Das kann man so sagen.
Ich habe mich gerade verschluckt. Ich wollte nur sagen, die Folge vor zwei Wochen, da wollte ich ja eigentlich sagen, da war der Rücksetzer so schön und ich wollte sagen, ich kaufe jetzt Bitcoin. Ich habe es auch getan. Das war die Ausgabe, die ausgefallen ist. Vielleicht war das gut so, weil sonst hätte der Markt einen Rückwärtsgang eingelegt. Also von daher bin ich positiv gestimmt.
Das mache ich mir zwar mehr Sorgen als vor 30 Sekunden, aber dennoch, jetzt, dann sind wir halt mal in einem Boot.
Das Ding ist, Bitcoin, finde ich, sieht wirklich viel besser aus gerade, zumindest kurzfristig, als Ethereum. Und das ist, ich glaube, ich habe Ethereum ein bisschen aufgestockt, aber halt eher mit einer kurzfristigeren Position, also angedacht. Und bin da gerade 10% hinten und ärgere mich. Ich glaube, ich hätte auch lieber auf Bitcoin setzen sollen, weil Ethereum sieht gerade irgendwie bescheiden aus, finde ich.
Das kannst du noch wieder gut machen, indem du einfach entgangene Gewinne wirst du einfach taktisch clever wieder reinholen, indem du statt Bitcoin MicroStrategy kaufst, am besten gehebelt. Das ist wie Bitcoin auf Steroiden und schon ist alles wieder drin. Achtung, also, Achtung, das war ironisch gemeint. Obwohl es trotzdem wahrscheinlich ginge.
Obwohl, das ist auch beschlossene Sache. Coinbase Hebel 10 Long. Und
das geht auch.
Das geht auch, ne?
Wir dürfen heute auf keinen Fall die Disclaimer vergessen, irgendwo einzuspielen.
Genau. Also ich kann ja bei mir alles immer noch auf 40 Fieber schieben, ne?
Das stimmt. Ich heute hier auf so den Fiebertraum.
Rausgehauen hab. Ja. Auf den Fiebertraum, ja. Ja, das mit der Invest. Lars, du warst übrigens auch Teil des Traums.
Oh, und ich hatte gehofft, du würdest es nicht sagen, aber erzähl es mir nicht.
Keine Sorge, du hattest Klamotten an und...
Puh. Okay.
Okay. Ja gut, okay,
das
viel gehaltvoller.
Genau,
das ist jetzt... also sorry Leute für die letzten zwei Minuten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann alle Daumen, die ihr habt, nach oben. 5-Sterne-Bewertung, rein damit. Lobeshymnen auf den besten Podcast aller Zeiten. Wieder zum ersten Mal seit gefühlt ziemlich langer Zeit in Stammbesetzung und jetzt eine gute Woche euch. Macht's gut. Ciao.
Bis dann.
Tschö, schöne Pfingsten.